Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Innenstadtmonolog, dem Literaturhaus-Podcast. Wir sind heute an den Mikros Elina Schäfler,
Katrin Dittmar,
Sophie Wehner.
Und wir sind natürlich nicht alleine, Henrik Santo ist mit dabei. Hallo Henrik, schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank, freut mich sehr.
Du bist unserer Einladung gefolgt, was uns sehr freut. Ich würde dich gerne einmal kurz vorstellen, was du so machst, damit hier dich alle richtig einordnen. Also du schreibst Lyrik, Kurzprosa unter anderem, auch Romane. Du leitest auch Workshops zu kreativem Schreiben. Du performst und moderierst und wir haben natürlich mehrere Überschneidungen. Wir haben dich letzten August 2025 mit Treppe aus Papier hier zu einer Lesung gehabt aus deinem Roman. Ganz großartiger Abend war das. Ausverkauft natürlich. Und wir arbeiten weiterhin zusammen. Im kommenden Programm wirst du auch zwei Lesungen bei uns moderieren. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und eigentlich können wir schon direkt darüber sprechen, dass ich nehme dich immer sehr als sehr lebendigen Autor und Performer wahr. Bist sehr reflektiert. Und vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, wie du dich eigentlich zu Moderationen vorbereitest. Und ist das eher so eine spontane Sache oder bereitest du dich sehr, sehr gut vor? Das würde mich mal interessieren.
Ja, vielen Dank. Also ich lese das Buch vorher. Das klingt so ein bisschen, als wäre das selbstverständlich, aber ich habe ein, zwei Moderationen jetzt auch auf der Lesereise gehabt, wo ich gemerkt habe, nee, ist gar nicht. Machen gar nicht alle. also das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich habe ja diese Linse, durch die ich auf Bücher schaue, die ja eine Linse des Schaffenden ist. Also für mich ist das ja so eine Art Kolleginnengespräch auf einer Ebene. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, weil dann kann ich mal so Sachen auch fragen über die Entstehung und über die Herangehensweisen, die vielleicht sonst in den Moderationen gar nicht so vorkommen, weil der Fokus ein anderer ist. Und für mich sind diese Lesungsmoderationen immer insofern sehr, sehr schön, weil ich einerseits natürlich nochmal anders lese. Das ist ohnehin, also wenn du schreibst, dann ändert sich die Art des Lesens ohnehin. Also dann hast du eine ganz analytische Linse, mit der du darüber gehst und das ist schwer abzustellen. Aber gerade wenn ich dann auch noch auf der Suche bin nach so Ankerpunkten für die Moderation, wird das einfach dann interessant. Und dann gucke ich so, ich versuche so den Zugang zu finden, der vielleicht nicht schon 80 Mal besprochen wurde in der Buchreihe. Und gerade jetzt in den nächsten Moderationen, also ich freue mich sehr auf die Bücher von Ulrike Almut Sandig und Judith Herrmann. Die werden mir ja dann auch zur Verfügung gestellt vorher, das ist auch toll. Spart man sich ein bisschen die Finanzen in der Anschaffung. Aber gerade dieses, also für mich gehört, so ich schweife ab, deswegen schweife ich wieder zurück. Für mich gehört dazu, sich wirklich intensiv mit dem Buch auseinanderzusetzen und dann auch ein, zwei Vorgespräche zu führen und zu schauen, dass man da einfach einen schönen Abend gemeinsam auf die Bühne zimmert. Genau.
Gibt es denn eine Lesung, die dich als Moderator in der letzten Zeit mal so besonders überrascht hat? Ich meine, man macht sich ja einen Plan, du bereitest dich gut vor, aber gab es dann auch mal irgendwelche überraschenden Dinge, die so passiert sind auf der Bühne?
Also es gab das letzte Mal, als ich bei euch war, bei Nadja Küchenmeister eben was Überraschendes, weil es während der Lesung einen kleinen medizinischen Notfall gab. Darauf muss man dann eben auch reagieren. Und gerade wenn es so darum geht, zu schauen, dass alle Personen im Publikum sowohl gesichert in dieser Situation sind, als auch natürlich die Person, die einen Notfall hat, würdevoll diesen Moment navigieren kann. Das war schon spannend, weil das so sich in Echtzeit entwickelt hat. Und inhaltlich muss ich sagen, ich bin ja in meinem Herangehen sehr offen für alles. Also ich habe da jetzt nicht so einen rigiden Plan und sage, komm, wir machen das jetzt so und so und so und so, sondern ich versuche, das fließen zu lassen. Und insofern werde ich nicht so richtig überrascht, was aber auch damit einhergeht, dass ich gar nicht mit einer festen Erwartung in diesen Abend gehe. Ich habe so meine Meilensteine und so die Punkte, die ich gerne unterbringen möchte. Und in welcher Reihenfolge das jetzt passiert, ist gar nicht so entscheidend. Und teilweise macht man sich ja einen Plan und dann ergibt sich aus der Dynamik etwas, das viel besser ineinander übergeht oder viel besser fließt. Und das sind eigentlich die Momente, die Spaß machen, wo man dann merkt, ah, okay, wir können das so ein bisschen über Bande spielen. Oder. Aber jetzt bei Lesungsmoderation, ich hatte noch nie die Situation, dass die Person, mit der ich mich unterhalte, beispielsweise sehr unterhaltungsavers ist. Das kann dir ja auch passieren, dass du dich vorbereitest und moderierst und dann stellst du Fragen und dann hörst du ja. So, okay, gut. Ich formuliere die Frage nochmal. Vielleicht. Na gut. Und dann manövrierst du dich durch diesen Spießrutenlauf der Einsilbigkeit. Also das ist mir zum Glück jetzt noch nicht passiert. Aber das würde mich überraschen.
Kommt aber vor. Also ich erinnere mich hier an frühere Zeiten, wo ein widerborstiger Autor dem Moderator immer sagt, das ist ja Quatsch, was soll. Wie kommen Sie denn da drauf?
Geil.
Und so. Aber das hat ihn dann, also der hat sich dann darauf eingestellt und hat sich dann sozusagen zum sich gefallen lassen, sich zum Deppen zu machen. Das war dann sehr unterhaltsam und nicht zum Nachteil des Moderators,
weil
dem Publikum ja durchaus klar ist, der Autor möchte ihn vorführen und die spielen da jetzt was. Und ich weiß nicht, ob der dann noch viel Bücher verkauft hat oder so, aber zumindest war es natürlich beim Zuschauen, also wenn man dann den Mut hat. Aber ich habe ihn nicht beneidet, sagen wir so.
Das klingt unangenehm auf jeden Fall.
Zum Thema Notfall wollte ich noch sagen, wir sind natürlich auch da und kümmern uns.
Ja.
Also das kommt zum Glück nicht so oft vor, aber wenn hier jemand ist und es geht ihm schlecht, dann kümmern wir uns drum. Aber es ist eben doch auch, dass die Leute sind dann eben oft beunruhigt, die kriegen das mit und haben Sorge, ob das passiert. Und das erinnere ich mich eben auch noch, dass du das dann vom Podium runter sozusagen auch die noch wieder zu euch geholt hast. Und das war, sind dann schon spezielle Momente, wo besondere Herausforderungen gemeistert werden müssen. Kommt aber zum Glück nicht so oft
vor.
Das
stimmt. Und ihr habt das wirklich also sehr, sehr unaufgeregt und sehr zielgerichtet und sehr schön gehandelt. Das ist, glaube ich, also das ist ja so ein bisschen stellvertretend, wenn was passiert und man kann nicht aus der Bühnensituation raus.
Mhm.
Das ist so, da entsteht so der Druck, weil eigentlich würde man gerne ja was machen, aber dann ist man einfach.
Aber daran merkt man ja, also dieses, sagen wir mal, dieser blöde alte Spruch, the show must go on.
Ja.
Also wir sind ja hier so gestellt, dass wir da nicht irgendwie, wir machen ja keine Revue, wo dann weitergetanzt werden muss. Ja. Also man kann da schon ein Wort sagen und wir sind ja Menschen, sie haben ja auch ein Miteinander.
Ja.
Aber deswegen ist das natürlich auch wichtig, wir sind im Hintergrund ja immer da. Und auch für alle Fälle.
Bist du, wenn du als Autor eine Lesung machst, auch so offen oder anders gefragt, hast du als Autor auch deine Meilensteine, die im Gespräch über dein Buch oder über deine Texte vorkommen oder lässt du dich da ganz auf die Moderation ein?
Also ich bin offen für wie es sich entwickelt, aber es gibt natürlich zentrale Themen und Thematiken, die ich gerne bearbeite im Gespräch. Und gerade bei der Treppe aus Papier, die ja auch einen sehr politisch-zeitgenössischen Anteil hat, ist es mir wichtig, dass der nicht hinten überfällt, aber es ist mir genauso wichtig, dass der nicht das Gespräch dominiert. Mhm. Weil es ja schon auch um die Handwerklichkeit und die literarischen Zugänge, die Erzählform, narratologische Entscheidungen und so weiter auch gehen soll. Also da achte ich dann sehr darauf, dass man eine Balance hat. Und je nachdem, mit wem man spricht, kann es sein, dass das Pendel in die eine oder andere Richtung schlagen kann, weil der natürlich die Person, die das moderiert, auch ihren eigenen Zugang mit reinbringt. Und wenn das jetzt sehr literaturtheoretisch geschulte Moderationen sind, kann es sein, dass man zu nah am Text ist. Und wenn das jetzt sehr, sagen wir mal, gesellschaftswissenschaftlich geschulte Moderationen sind, kann es sein, dass das Handwerkliche und das Literarisch-Künstlerische so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und da versuche ich schon drauf zu achten, dass irgendwie alles drin vorkommt. Und gleichzeitig gibt's ja dann auch so diese Passagen, die man einfach öfter liest als andere.
Hm.
Und damit einher geht dann auch eine bestimmte Gesprächsrichtung, über die man sich mehr unterhält. Aber ich hatte bislang das Glück, dass ich eigentlich bei allen Moderationen immer sehr schöne Gesprächssituationen hatte und auch sehr, also jetzt nicht nur im Sinne von man fühlt sich wohl, das soll ja auch irgendwie intellektuell stimulieren, das Ganze. Und dass es auch einfach spannende Gespräche und inhaltlich fundierte und tiefgehende waren.
Findest du da auch nochmal neue Sachen über deine Texte heraus?
Ich finde auf jeden Fall häufig Lesearten neue von Dritten, was ja super spannend ist, weil sobald du den Text aus der Hand gibst, hast du natürlich eine Haltung und irgendwie Gedanken, die du dir gemacht hast, aber das rückt dann so ein bisschen mehr in das Spektrum der Meinung zu deinem eigenen Text. Und ich finde das super interessant, was Leute so reinlegen in den Text und was sie so für sich rausziehen. Und teilweise sind das konträre Ergebnisse oder sich gegenseitig ausschließende Ergebnisse, sagen wir so. Und das finde ich dann ganz spannend, weil das ja dann auch ein Spiegelraum für die eigenen Empfindungen ist. Also ich lerne dann auch durch die Art der Interpretation viel über die Person und was mit ihr resoniert und worauf sie reagiert. Und das ist ganz schön.
Apropos Wissenschaft, was wir jetzt bei deiner Vorstellung so ein bisschen unterschlagen haben, du studierst ja auch noch. Das war unter anderem, soweit ich weiß, deutsche Literaturwissenschaft.
Genau, neue deutsche Literaturwissenschaft.
Ich musste an hier nochmal, gut, kanonisierter Autor Max Frisch, der, glaube ich, mal gesagt hat, das Beste, was ihm passiert ist, ist, die Germanistik sein gelassen zu haben. Er war dann Architekt. Also, es ist nicht unbedingt störend, auch dieses Fach noch zu studieren, wenn du selber schreibst, oder kann es passieren, dass man dann irgendwie davon, ja, dass dann irgendwie eine Schere im Kopf entsteht, oder muss man das dann von sich schieben, oder ist es vielleicht sogar gerade interessant und nützlich, eben auch so viel über Literatur zu arbeiten und zu reflektieren?
Also ich hab da ein bisschen die Besonderheit, dass ich ja nicht klassischer Student bin, sondern entschieden habe, nachdem ich schon in meinem Beruf war, noch berufsbegleitend diesen Master anzuschließen. Und dann ergab sich die Besonderheit, ich war so in meinen ersten zwei Semestern, war ich so sehr für mich und so sehr inkognito. Und dann haben alle herausgefunden, was ich mache. Und ich war beim Bachmann-Preis, und es gibt ja ein Bachmann-Seminar auch, wo sie das dann alles mitverfolgen. Und ab dem Zeitpunkt hat sich meine Rolle so ein bisschen geändert. Das führt dann so zu diesen sehr spannenden, aber in sich auch ein bisschen absurden Situationen, dass ich irgendwie in einem Seminar sitze und in einem anderen Seminar wird ein Text von mir besprochen. Und das ist interessant, macht aber so dieses Studierendenerlebnis ein bisschen, hebt das so etwas aus den Fugen. Und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, war, weil, also das war so nach Corona, ich war so ein bisschen intellektuell unterfordert, hatte gerade nicht so richtig ein Buchprojekt und hatte so den Wunsch, irgendwie was zu machen und was Neues zu lernen. Und dann dachte ich mir auch, cool, also es wäre vielleicht gar nicht schlecht, auch einen akademischen Abschluss in dem Bereich zu haben, in dem ich arbeite, weil ich bin qua Studium bin ich eigentlich Publizistik und Kommunikationswissenschaftler. Also da war auch irgendwie artverwandt alles. Ich habe auch ein abgebrochenes Psychologiestudium hinter mir, wie sich das gehört. Aber das ist jetzt nicht so sehr in dem literarisch germanistisch institutionalisierten Bereich. Und ich habe gemerkt, dass es sehr cool ist, so das Wissen, das autodidaktisch angeeignete Wissen zu füllen und so diesen Flickenteppich der eigenen literarischen Bildung so ganz gezielt noch auszufüllen mit Sachen. Ich habe auch einige tolle Texte kennengelernt, die mir vorher so nicht begegnet wären. Was ganz lustig ist, ich rede nur noch von Texten, nicht mehr von Werken, weil so dieser Werkbegriff, also so Werk als Anwendung auf einen fertigen Text, ist so, das wird einem recht schnell aberzogen, weil finde ich auch schön, weil Werk ist immer so salbungsvoll und ist auch
Vollendung des Werkes.
Genau, so das ist, was ist schon vollendet. Und das ist ganz spannend, und gleichzeitig ist es auch cool, natürlich irgendwie im Kontakt zu stehen, weil da ja auch ganz viel so junge gegenwartsliterarische Impulse sind, und die Studierenden ja auch ganz viel selbstverantwortlich in der Literaturvermittlung arbeiten, Publikumsformate machen, und da so dran zu sein, ist schon cool. Und jetzt gerade bin ich aber ein sehr, sehr schlechter Student, weil ich das letzte und das aktuelle Semester einfach wegen Lesungen und pausieren musste. Aber ja, ich bin gespannt. Und was auch noch dazu kommt, was auch nicht so einfach ist, also wenn du irgendwie hauptberuflich schreibst und dann studierst du was, wo du irgendwie jede Prüfungsleistung mit was Schreiben zu tun hat. Ich habe schon einen hohen Anspruch an mich selber, was so Hausarbeiten und sowas angeht. Und das ist nicht immer so, das macht das Schreiben einer Hausarbeit nicht immer leicht, weil manchmal könnte man sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich mach's mal so ein bisschen. Kann ich mir das leisten? Kann ich eine mittelprächtige Hausarbeit schreiben? Ich weiß es nicht. Aber das hat vielleicht mehr mit mir und meinen Ansprüchen zu tun.
Ja, so ein bisschen pragmatischer ranzugehen. Aber denn, also ich meine, man muss ja nicht immer gleich denken, das sammelt Marbach dann alles irgendwann mal ein.
Es kommt alles in den Vorlass.
Kommt alles in den Vorlass. Ich erinnere mich völlig, war natürlich völlig andere Situation und lange her, dass ein Prof von mir mal sagte, wenn die doch nicht alle glaubten, ich habe ja noch ganz normal Magister, also das gibt's ja gar nicht mehr in dieser Form, sie müssten ein Jahrhundertwerk schreiben. Und dann hatte ich abgegeben und ich habe ziemlich Seiten geschunden, und der lief mir zufällig dann irgendwie einen Tag später über den Weg, meinte, ja, ich habe deine Arbeit schon durch, war erfrischend, ging ja schnell. Da hatte ich schon so ein bisschen Angst, oh Gott. Aber ich bin dann doch ganz gut weggekommen.
Sehr gut, sehr gut.
Es hat, die Kürze hat nicht geschadet.
Ja, das
die ist relative
auch,
Kürze.
Das ist auch, also, aber das ist ja generell, niemand mag das, wenn irgendwie gelabert wird. Also wenn es irgendwie nur darum geht, die Zeit zu füllen, die Seiten zu füllen, das hat ja niemand was von.
Hat dieses Publizistikstudium dein Schreiben, dein literarisches Schreiben irgendwie geprägt oder beeinflusst oder deine Arbeitsweise?
Überhaupt
Hendrik
nicht.
Schüttelt mit dem Kopf.
Überhaupt ja, ja, es ist.
Nee, gar nicht,
also ich habe in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und das war eine bewusste Entscheidung, etwas zu studieren, das mich für berufliche Bereiche qualifiziert, die nicht unbedingt künstlerisch sind, um die Möglichkeit zu haben, mich abzusichern existenziell. Ich komme aus wenig privilegierten Verhältnissen, was so die neutralste Formulierung ist, die ich dafür habe. Und die gerade so diese finanziellen Sicherheiten, das begleite, ich bin jetzt selbstständiger Künstler, also die finanzielle Sicherheit steht da nicht morgens vor der Tür und sagt hallo. Aber die, also damit irgendwie klarzukommen, war für mich schon wichtig und war für mich auch so die Studienentscheidung. Und ich habe, Psychologie hat mich immer interessiert, habe ich ja auch studiert. Ist natürlich in der Berufsbildung nochmal viel determinierter. Hab dann auch gemerkt, dass das keine Zukunft für mich hatte. Aber das Publizistik- und Kommunikationswissenschaftsstudium in Wien hatte damals zumindest den Vorteil, dass es extrem frei war. Also du konntest sehr frei wählen und sehr, sehr vielseitig dich weiterbilden. Und ich habe viele Dinge gelernt, aber nichts, was mit dem Schreiben zu tun hat eigentlich. Sondern mehr so, wenn es so um Richtung Innovationsforschung, solche Sachen, wie entstehen Ideen. Also man kann das alles irgendwie über Bande aufs Schreiben anwenden. Aber das ist eher ich hatte auch ein Seminar in Religionspsychologie mal, also es war ein sehr freies Studium, was soll ich sagen? Und auch so die Möglichkeit zu haben, sich einfach breit zu informieren in verschiedenen Disziplinen, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und das hilft mir natürlich beim Schreiben, klar, aber es ist jetzt nicht was primär im Schreiben weiterhilft, sondern Sekundärerfahrungen, mit denen du einfach arbeiten kannst.
Ich habe an deinen Roman gedacht und habe gedacht, dass das vielleicht so eine Form von Recherche ja auch sein kann. Also dass sozusagen auch so und ein Nachforschen und ein sich auseinandersetzen, was vielleicht erstmal nicht primär literarisch-emotional ist, sondern was ja dann auch schon so eine journalistische, deswegen, weil ich sozusagen die Inhalte jetzt unzulängend anscheinend kannte, die du da studiert hast in Wien, dass ich sozusagen gedacht habe, das ist ja vielleicht auch eine Form von Recherchearbeit und journalistischem Arbeiten und
ja,
dann
total.
Schreiben, was dann irgendwann ja literarisch vielleicht nochmal transformiert wird und emotional auch wird.
Total, total. Ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Es gibt natürlich innerhalb dieses Studiums viele verschiedene Prägungen. Journalistisch ist eine davon. Ich war mehr in dieser Marketing, Werbung, Kommunikationsgeschichte, das waren eher so meine Steckenpferde. Aber der Kommunikationsgeschichtsaspekt, also was du ja in jedem gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Studium lernst, ist ja Grundlagen der Recherche. Und das hilft mir auf jeden Fall, klar. Aber du hast das jetzt gesagt und das klingt wahnsinnig sinnig und ich muss gerade selber überlegen, ob ich da nicht einfach in meinem Selbstbild das einfach wegignoriert habe in irgendeiner Form. Aber ich glaube nicht.
Du hast eben was gesagt, so nebenbei, die soziale oder die materielle Sicherheit klopft morgens nicht an die Tür als selbstständiger Künstler, Künstlerin. Ich möchte da nochmal so, auch wenn das vielleicht etwas aus der Rolle der Literaturhaus Leiterin so ein bisschen komisch klingt, aber ich finde, das muss man nochmal betonen, also was das für ein besonderes Leben ist, wirklich selbstständig als Künstler, als Künstlerin, sich zu entschließen, das zu machen. Viele Leute denken vielleicht dann auch so, ja, zwingt dich ja keiner dazu, hättest ja auch Steuerberater werden können. Aber ich sage immer, wenn es die nur noch gibt, braucht die auch keiner mehr. Und was die Kunst so kostet, das wird ja oft verhandelt, weil viel öffentliche Förderung dabei ist, auch beim Kulturprogramm, auch wie bei unseren.
Ja.
Und man muss sich aber auch nochmal deutlich machen, dass es immer Mini-Prozentsätze an öffentlichen Haushalten sind. Und deswegen sind so Stipendien und Preise, auch wenn man denkt, ach, gibt's ja schon recht viele, kann es eigentlich gar nicht genug geben, vielleicht auch noch mehr Stipendien, auch für solche, die nicht für absolute Neustarterin sind, sondern eben auch für welche, die schon ein Buch haben, gerade zum zweiten Buch und so, dass ich hier einfach nochmal so betone, dass das eine Rolle spielt. Sicherlich auch, manchmal kann das ja eine Form von Bestätigung auch sein, dass man sagt, oh, da fanden Leute meine Sachen gut. Aber man, wenn man mal in solchen Gremien sitzt wie ich, da hat man offen gesagt, bei vor allen Dingen, wo man sich frei bewerben kann, sehr, sehr viele. Sehr, sehr schnell ist man dabei, dass dann da zwei Handvoll übrig bleiben höchstens davon. Aber unter denen muss man dann ganz blöd, also dann hat man eigentlich oft gar kein echtes Kriterium mehr, weil die alle gut sind. Und da muss man überlegen, ja, wann hat der zuletzt dies gekriegt oder die das gekriegt? Oder jetzt haben wir den schon, dann können wir jetzt, dann lasst uns doch mal diesmal noch diese Richtung schauen und so. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wird da nicht gewürfelt oder nicht ernsthaft gerungen. Aber da merkt man immer, es ist, eigentlich möchte man jetzt noch zwei oder noch drei vergeben und geht dann eben nicht. Und deswegen auch nochmal aus meiner Perspektive, also solche Förderungen sind wirklich wichtig, wenn wir eine satisfaktionsfähige Kunst haben wollen. Und ich glaube, die ist wichtig für uns alle, weil die uns eben Raum zum Nachdenken und Raum zum Reflektieren gibt und zum Miteinander auch einfach.
Total. Also gerade... Es ist ja auch ein Trugschluss zu sagen, oh, es gibt schon so viel, weil, also ich habe lange in Wien gelebt, die Förderlandschaft in Österreich ist nochmal ein bisschen breiter als in Deutschland und in Deutschland ist das ja auch sehr bundeslandabhängig.
Ja, wie, das ist ja Ländersache.
Wie gut und wie breit die Fördermöglichkeiten sind. Und die Breiten in Österreich, also gibt es auch auf Bundeslandebene, aber gerade auf Bundesebene gibt es einfach eine Menge und von Sachen, auf die man sich bewerben kann, die auch notwendig sind, weil der Buchmarkt in Österreich einfach etwas kleiner ist. Und gleichzeitig, also das Argument, das bei sowas schnell kommt, ist so, ja, dann, also der Markt entscheidet. Aber der Markt entscheidet ja nicht, der trifft ja keine guten Entscheidungen, der trifft ja Popularitätsentscheidungen. Und es gibt natürlich fantastische Bücher, die auch das Glück haben, populär zu sein, aber sich nur auf Popularität zu verlassen, würde so viel Vielfältigkeit und Stimmendichte von einem Tag auf den anderen einfach cutten. Und das wäre sehr, sehr schade für das gesamte kulturelle und geistige Erleben. Und gleichzeitig würde das ja auch bedeuten, dass Verlage nur noch wirtschaftliche Entscheidungen treffen würden, was ja auch dann einen Ripple-Effekt hätte auf die gesamte Literaturlandschaft. Und gerade eine lebendige Literaturlandschaft ist so wichtig, jetzt in ganz vielen Bereichen, also ob das jetzt für eine lebendige Demokratie wichtig ist, ob das für eine funktionierende Weitergabe von Bildungsinhalten und also in jedem gesellschaftlichen Bereich kann man eigentlich von einer florierenden Literaturlandschaft profitieren. Und das, die auch zu fördern und zu stützen und zu erhalten, das muss ein Ziel sein. Und weißt, was du ansprichst mit den Stipendien, so, ja klar, es gibt welche, aber du kriegst die Sachen normalerweise nur einmal.
Das ist so, das Problem.
Das Leben ist lang.
Der hat vor 3 Jahren eins gehabt, dann, genau. Und jetzt ist jemand anders dran, so.
Ja, das. Und dann aber auch, du kannst dich auf die Sachen, also wenn du die einmal bekommen hast, dann kannst du dich auf, dann ist diese Tür für dich einfach zu. Du kriegst einen Preis, wenn du ihn kriegst, freust du dich, aber du kriegst ihn einmal. Und das sind natürlich Summen. Ich glaube, der höchst datierte in Deutschland ist der, glaube ich, der Preis der Leipziger Buchmesse mit 60.000.
Ist ja so hoch dotiert. Ich glaube, der Josef Breitbach-Preis ist immer noch der höchst dotierte. Der wird auch manchmal geteilt. Ja. Aber ich bin mir nicht, ich müsste das jetzt nachschauen,
wie hoch dotiert. Genau, aber unabhängig davon. Also sagen wir mal, wir haben so Leuchtturmpreise, die sind so im Bereich 50.000 und dann hast du so Abstufungen 25, 20, 10, 5, wie auch immer. Das sind erstmal tolle Geldmengen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich lebe davon, du kriegst dann diesen Preis und dann relativiert sich das ganz, ganz schnell, weil sich das ja aufteilt auf die Jahre, die du irgendwie damit haushalten musst im Zweifelsfall. Und gerade in einem Bereich wie dem Schreiben, wenn du zum Beispiel jetzt Romane schreibst, dann hast du ja auch einfach andere Preisstückelung. Du hast, wenn du Glück hast, einen halbwegs guten Vorschuss, mit dem du irgendwie arbeiten kannst, aber du hast einfach eine Endlichkeit an Verdienstmöglichkeiten im Sinne der öffentlichen Förderung, die nicht ignoriert werden darf, wenn es darum geht zu betrachten, okay, wie viel gibt's denn, wie viele Möglichkeiten gibt's denn?
Ja, man darf auch nicht vergessen, bei den Literaturpreisen, wenn er zum Beispiel für ein bestimmtes Werk verliehen wird, wie der Leipziger, der wird ja nicht fürs bisherige Werk, dann haben die Autorinnen und Autoren den als Nutznieß aus dem Buch entsprechend zu versteuern.
Ja.
Das muss man eben auch überlegen. Und wenn man dann, also sagen wir mal, es gibt, wenn man jetzt einen Lauf hat, das gibt's ja manchmal, dann kriegt jemand in einem Jahr einen größeren Preis und dann noch zwei kleine. Da geht erstmal viel weg ans Finanzamt, kann man, und deswegen kann ich auch nur an alle, die Preise vergeben, appellieren zu sagen, man sollte das doch auch klar so formulieren, dass es auch für das bisherige Werk ist, damit dann auch nicht noch, also ich bin persönlich sehr fürs Steuernzahlen, ich zahle tatsächlich gerne Steuern, weil es heißt immer, ich habe Arbeit und das ist ja auch allgemein. Also ich bin nicht, will jetzt nicht dafür appellieren, dass man keine Steuern zahlt, aber man muss das dann relativieren, und jeder und jede von uns, der jetzt irgendwo vielleicht angestellt ist und Gehaltsabrechnung bekommt, ich bin immer erstaunt, wie wenig Leute ihre eigene Gehaltsabrechnung verstehen, der kann sich ja dann auch ein Jahresbrutto ausrechnen und kann dann auch den Arbeitgeberanteil dazu rechnen, und das ergibt dann ungefähr die Summe, die ja jemand selbstständig erwerben, verdienen muss, um das gleiche Niveau zu haben. Das muss ja nicht irgendwie ganz oben sein, das kann ja auch einer guten Halbtagsstelle oder so entsprechen, aber trotzdem sind das Summen, wenn man jetzt hört, oh, 20.000 Euro, denke ich, oh, schön, hätte ich auch gern. Ja. Aber wenn man das jetzt eben mal runterrechnet auf ein Jahr oder auf drei oder vier, an die man an dem Buch gearbeitet hat, dann ist das schon schön, schön gut, dass es das gibt, aber es ist eben, es relativiert sich dann sehr. Ja.
Und dann ziehst du noch 40% ab und dann sind es nicht mal 20.
Genau.
Aber das ist total, ich dachte nämlich, dann, ich habe was gelernt gerade, weil ich dachte, die Unterscheidung ist, ob man sich auf die Preise bewerben kann oder nicht.
Wow. Nee, es ist, wenn es, das ist wirklich so, wenn es für das ein bestimmtes Buch ist, dann wird das in, also man kann, wenn man jetzt sich beraten lässt, und wenn man auch das dann in der Relation, wird dann nicht die Steuer alles wegfetzen. Aber wenn es für das Werk ist, kann man es eben auf die Lebenszeit rechnen, dann fällt quasi keine Steuer an.
Fantastisch.
Und wenn man es für ein bestimmtes Werk hat und man ist zum Beispiel 19% Umsatzsteuerpflichtig, Einkommensteuerpflichtig ja sowieso, dann zack, bumm.
Bonjour, ja, dann ist also idealerweise bist du 7% umsatzsteuerpflichtig, wenn du in einem künstlerischen Bereich bist. Aber,
ja, das aber ist also ja, Mensch, wir kommen jetzt hier so in Gefühl, ich weiß gar nicht.
Hallo, herzlich willkommen beim Steuerpodcast.
Ja, hier Tochter der Buchhalterin, 7% ist immer die Performance-Leistung, 19% ist in der Regel der Nutznieß aus dem Buch.
Stimmt,
und deswegen ist bei Lesungen oft diese 19%. Ne? So, das war jetzt was für die Eingeweihten, die so viel mit ihren Büchern verdienen, dass sie umsatzsteuerpflichtig sind. Das ist aber die Umsatzsteuer, also das hat mit der Einkommen Steuern nicht zu tun.
Genau.
Aber das lassen wir jetzt. Was haben wir denn noch als nächstes, Helena? Steuerberatung, sonst nur direkt bei mir.
Förderlandschaft, also über, also das Thema der Förderlandschaft und was AutorInnen brauchen, das ist ja schon. Also darunter fällt ja auch Beratung. Deswegen vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Ich bin mir sicher, manche haben beim Hören zu rechnen angefangen gerade. Und aber gerade dieses, also so diese Sicherheiten haben ja auch mit Wertschätzung zu tun. Und das hängt dann auch immer sehr mit Legislaturperioden zusammen. Und wer gerade das große Kulturschiff steuert und in welche Richtung das gerade driftet. Und ja, da haben wir jetzt gerade einfach eine interessante Zeit.
Ob womöglich der Verfassungsschutz
entsteht. Ja, genau. So.
Aber das hat ja auch mit Alter zu tun, oder? Also Wertschätzung von AutorInnen hat auch mit Alter zu tun, würde ich sagen. Gerade wenn ich an solche großen Preise denke, Büchnerpreis oder so. Niemand bekommt mit 35 einen Büchnerpreis. Also gut, Ingeborg Bachmann war sehr jung, als sie ihn bekommen hat, aber das ist auch irgendwie jetzt fast 70 Jahre schon her.
Aber die sind auch schon wieder etwas jünger geworden. Das war früher mal, du hattest den Eindruck, es ist wirklich ein Alterspreis. Also wogegen ich auch gar nicht, weil es ist ja so, wenn jemand sehr lange sehr Kunst macht und macht es auch gut, da ändert sich ja die Situation nicht automatisch zum Bestseller-Autor oder Autorin. Und insofern ist es auch okay, wenn man sagt, da muss ein gewisses Werk schon da sein. Aber tatsächlich.
Ich finde das auch gut und ich finde es auch gut, dann tatsächlich ein Werk und keinen Text auszuzeichnen. Also zu sagen, da ist ein Œuvre, da ist etwas, was jemand geschaffen hat über eine längere Zeit. Das ist dann natürlich auch höher dotiert, auch preiswürdig. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja. Aber es gibt ja eben auch viele junge AutorInnen, die gar nicht auf solche Stringenzen und auf solche langen Textproduktionsphasen zurückweisen können, die aber ja auch eine Förderung vielleicht benötigen oder verdienen.
Ja, das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen eine ambivalente Geschichte, denke ich, weil einerseits hast du ja im Alter auch eine zunehmende Verunsichtbarmachung der Einzelperson, also sage ich jetzt mit meinen Mitte 30, aber das ist zumindest was ich beobachte. Und das ist ja auch, also das hat ja auch eine Tragik, wenn Leute dann so verschwinden oder dann so als mir fällt jetzt kein charmanteres Wort ein, als verbraucht gelten. Mhm. Dem entgegenzuwirken ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, finde ich.
Das ist so auch hart, weil es gibt so einen gewissen Zenit. Man hat oft so diesen Bereich, wenn jemand ganz jung ist, dann, da ist Nachwuchs, den habe ich entdeckt oder so, ne? Das kommt dann und dann kommt eben die lange Strecke und mit Glück kommt dann noch im Alterswerk noch eine Würdigung. Das kriegt ja auch nicht jeder. Gut, es ist auch nicht wie es in der Kunst ist, man kann auch über eine gewisse Qualität auch streiten. Ja. Also es wird vielleicht auch nicht jede und jeder das bieten, was das Besondere ist, aber das wird dann schon ziemlich dünn. Und ich glaube, genau dieses sozusagen die lange mittlere Strecke. Und da kommen wir wieder auf ein anderes Thema, eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde schon, natürlich hat die Präsenz von Kulturrezeption in der Öffentlichkeit nachgelassen, glaube ich schon. Oder die kriegt auch einen anderen Charakter, auch mehr konsumatorischer. Es darf nicht zu anspruchsvoll sein. Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es schon so, weil alles nach Quote schaut. Und ich will da gar nicht jetzt irgendwie ein bashen oder sagen, aber ich bilde mir ein, dass in der Tagesschau-App, die ich habe, irgendwie noch ein Reiter für Kultur war. Der ist, glaube ich, in der neuen nicht mehr drin oder ich finde ihn nicht mehr wieder. Also sagen wir mal so, da gibt es schon so Tendenzen. Und natürlich, weil die Printmedien durch die Verschiebung in den Online-Bereich einfach nicht mehr diese Einkommensmöglichkeiten haben wie früher, wo eben das klassische Feuilleton so einen gewissen Wert hatte. Also das ist ja bekannt, aber das kommt eben eins zum anderen. Und wenn ich dann sage, na, ich mache hier einen Buchtipp oder früher habe ich vielleicht jede Woche zwei Rezensionen gemacht und jetzt mache ich in der Woche nur noch eine. Das merkt man natürlich. Ne? Das Aufmerksamkeitsökonomie ist ein Riesending und die Künste konkurrieren da ja auch miteinander. Und
ja, und auch innerhalb der Sparten. Also du konkurrierst ja um die Aufmerksamkeitsplätze mit anderen.
Ja, apropos Aufmerksamkeit, lasst uns doch mal über unser Programm sprechen, oder?
Genau.
Das ist nämlich auch ganz schön umfangreich und Henrik, du tauchst da ja auch eben mit zwei Moderationen auf.
Ja.
Wir haben einen thematischen Schwerpunkt auch in unseren Romanen oder in unseren Romanautorinnen, die wir eingeladen haben. Da geht es viel um Familie, Herkunft, Erinnerung. Da starten wir gleich mit Birgit Birnbacher am 7.4. mit Sie wollen uns erzählen. Das ist ein Buch über Mutter und Sohn. Es geht auch um ADHS, um das Anderssein, um das Erzählen selbst. Und wir freuen uns da zusammen mit dem NDR Kultur im Rahmen der Norden liest Reihe die Autorin wieder einzuladen. Sie war schon mit ihrem Erstlingsroman bei uns und jetzt eben mit diesem hier. Und eine Woche später geht's schon weiter mit Judith Herrmann. Und da bist du ja der Experte.
Eine Expertise, die ich mir noch anlesen werde, genau. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Der neue Roman von Judith Herrmann. Ich bin sehr gespannt und freue mich wahnsinnig auf den Abend. Gerade weil es thematisch, also sie folgt in ihrem neuen Buch den Spuren ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS in Polen stationiert war. Und das trifft natürlich inhaltlich und literarisch Kerben, in die ich auch schlage. Mhm. Also alleine auf dieser Ebene gibt's die Spannung. Und ja, ansonsten, ich freue mich sehr aufs Kennenlernen und auf den gemeinsamen Abend. Also Judith Herrmann, tolle Autorin. Und dann auch Preisträgerin der Leipziger Buchmesse, wie wir zwischendurch herausgefunden haben. Übrigens insgesamt mit 60.000 dotiert.
Teilt sich durch drei.
Trotzdem
sehr hoch.
Ja,
also, trotzdem also genau. Zur Erinnerung, Belletristik, Übersetzung und Sachbuch.
Genau, trotzdem. Genau, aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll gehen um, ich möchte zurückgehen in der Zeit. Und ich möchte vorwärts gehen in den April und Judith Herrmann moderieren. Toll.
Da freuen wir uns sehr drauf. Im Mai wird auch Lena Gorelick kommen. Sie war damals unsere erste Poetikdozentin der neu geschaffenen Poetikdozentur Neue Deutsche Literatur. Ja, das war jetzt etwas lang, aber trotzdem wichtig.
Aber richtig.
Wichtig und richtig. Sie kommt mit Alle meine Mütter, auch ein sehr besonderes Thema. Es ist eine sehr zum Teil auch komplexe Beziehung, die zwischen Müttern und ihren Kindern entstehen kann oder auch das Leben lang begleitet. Es geht ums Scheitern, Zweifeln und Stolpern. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie aus diesem Roman erzählen wird. Und ja, moderieren wird das Ganze Martina Kota am 7. Mai.
Im Rahmen der Familienbande, möchte ich sagen, machen wir weiter mit der Veranstaltung am 23.04. mit den TK-Schwestern, wo tatsächlich alle 5 TK-Schwestern kommen. Wir freuen uns schon sehr, dass ihr dann alle da sind, die ganz unterschiedliche Biografien und Werdegänge mitbringen, aber eben zusammenkommen und das erste Mal gemeinsam ihre Geschichte erzählen. Als Aufsteigerinnen, Aktivistinnen, Idealistinnen und eben auch als Töchter einer jesidisch-kurdischen Flüchtlingsfamilie in Deutschland. Moderieren wird das oder vielleicht koordinieren vielmehr wird das Andrea Schwitzer. Also da freuen wir uns sehr, das ist im Rahmen der Klartextreihe, das fällt also im weitesten Sinne unter Sachbuch. Und diese Klartextreihe hat noch eine weitere Veranstaltung in diesem Programm, nämlich am 19.05. Da kommt Lara Rüther mit ihrem Lang-Essay, könnte man sagen, Affenliebe. Auch das ist moderiert von Andrea Schwitzer. Und Lara Rüther hat lange in einem Primatenforschungsinstitut gearbeitet und sie erzählt eben in diesem Text von Affen, aber vor allem auch von sich selbst und von uns selbst. Also wie fühlt es sich an, ein Mensch zu sein? Wo sind die Verbindungen zwischen Primaten und Menschen?
Also wir gehen beim Thema Familie diesmal wirklich ganz weit zurück, kann man auch sagen.
Das im weitesten Sinne.
Ich sage ja mal, auch genau. Der Mensch ist eine Klasse Säugetier und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern vielmehr umgekehrt.
Ich wäre da so gerne dabei. Ich finde dieses Konzept so spannend. Ich bin richtig traurig, dass ich am 19.05. keine Zeit habe. Mhm. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig wilder, im besten Sinne wilder Abend.
Apropos wilder Abend, wir haben auch ein neues Format und hoffen, das wird ein im besten Sinne wilder Abend, nämlich die Date Night Show. Klingt ein bisschen nach TV, ist es aber nicht. Wir haben Lisa Kreisler gebeten, zusammen mit Alex Rosengart, die Sängerin und Texterin und Performerin von der Band Das Günther ist, einen Abend zu gestalten mit Gast und Überraschungsgast. Lisa Kreisler ist ja selber Autorin, aber auch wirklich eine kongeniale Moderatorin. Und es ist ein erster Versuch, ein Lesebühnenformat zu installieren, was wir so in der Art noch nicht hatten. Wir haben ja ganz früher, die Älteren, möchte ich sagen, erinnern sich, auch die Fitz-O-Blanc-Show viel zu Gast gehabt. Und das war auch sehr schön und seit es die nicht mehr gibt, vermisse ich das Lesebühnenformat so ein bisschen und hier ist jetzt unser neuer Ansatz. Lisa und Alex werden also Lola Randl zu Gast haben, die österreichische Autorin, die aber in Berlin lebt und bei Berlin Projekte gemacht hat. Die ist Schriftstellerin und Filmemacherin und war für den Deutschen Buchpreis auch nominiert mit ihrem Roman Der große Garten. Der hat nichts mit dem Hannöverschen zu tun, sondern mit einem Projekt, was sie bei Berlin gemacht hat. Und sie wird auch noch einen Überraschungsgast mitbringen. Der steht noch nicht fest oder die steht noch nicht fest. Also Gästin oder Gast, schauen wir dann. Und alle sind herzlich eingeladen zu kommen. Es wird ein etwas lockerer gestalteter Abend. Also nicht die klassische Lesung, die wir ja auch sehr lieben und das Gespräch, sondern mit Musik und Getränken und viel Gespräch.
Und klar ist schon mal das Thema des Abends, das sind gescheiterte Utopien.
Ja, also klingt nicht so prickelnd, vielleicht hat es deswegen kurz verdankt, aber es ist ganz das geht von Lola Randl aus, also die hat gesagt, da wird sie ganz gern drüber sprechen. Und mal sehen, vielleicht kommt eine Philosophin dazu, vielleicht kommt aber auch ein Archäologe dazu, der zu Gegenwartsarchäologie macht, was auch ganz spannend ist. Also wir wissen es noch nicht, es bleibt noch offen, aber in Kürze können wir es auch bekannt geben.
Mhm. Genau, Und eine Woche später haben wir tatsächlich auch schon drei AutorInnen wieder auf der Bühne. Und zwar sind das Clara Leinemann, Julia Sutter und Olivia Helterlein. Mit ihren ersten drei Romanen kommen sie zu uns. Es sind drei belletristische Debüts. Und was die drei verbindet, ist, dass jeweils junge Frauen im Mittelpunkt stehen und die sich mit Herkunft, mit Schuld und mit Verlust auseinandersetzen. Und über diese drei Texte wird auch Martina Kote mit Ihnen sprechen. Ja, wir hatten das schon mal letztes Jahr, war ein sehr erfolgreicher Abend.
Kam sehr gut an.
Sehr gut an, ja. War auch, hat auch am Ende bei der Buchhandlung zu Freudenrufen geführt, denn sehr viele waren davon inspiriert von diesem Abend, von diesen drei Romanen, haben diese auch mitgenommen.
Es ist ja immer so ein bisschen aus Veranstalterinnen-Sicht, wenn man Leuten sagt, teilt euch die Bühne, wo sonst jemand alleine die Zeit hat. Da überlegt man, ob man das so machen kann, aber hier ist es eine ganz schöne Möglichkeit, doch mehrere Debüts vorzustellen. Und das kriegt man natürlich jetzt nur einen kleinen Eindruck und Impuls, aber man nimmt dann eben in dem Sinne viel mit an so einem Abend, weil man eben gleich drei Sichtweisen und drei Stimmen zu hören kriegt. Hm. Ja, was,
wie machen wir weiter?
Genau, wie
ich
machen wir weiter?
Ich habe ja anfangs die Veranstaltung mit Birgit Bimbacher erwähnt, die wir im Rahmen der NDR Kulturreihe veranstalten. Und als zweite Gästin haben wir auch Heike Geißler für uns gewinnen können, die am 11. Juni zu uns kommen wird. Und zwar mit Michaela Kohlhaas. Alle, die jetzt in der Literaturlandschaft gut belesen sind, wissen das, wissen die Bezüge oder wissen um die Bezüge zur berühmten Novelle von Heinrich von Kleist. Und mit der hat sich eben Heike Geißler beschäftigt und die ein wenig umgeschrieben. Ich sage mal, stellvertretende Friedhofsverwalterin hat eine wütende Rede vorbereitet.
Auch einen älteren Stoff bearbeitet hat Ulrike Dresner mit Penelopes Schiff mit einer ganz fragenaufwerfenden Klammer zwischen dem SCH und dem IFF, wo sie die Odyssee eigentlich neu erzählt, und zwar als Geschichte der Heldinnen, die unterschlagen werden. Also wie kann man diesem Mythos der abendländischen Kulturgeschichte irgendwie begegnen? Wie kann man ihn mitnehmen in heutige Zeiten? Und darüber wird Saskia Fischer dann am 28.04. mit Ulrike Dresner sprechen.
Es ist wirklich auch ein anspruchsvolles, aber sehr spannendes Buch, was auch zwischen Poetik, Poesie und erzählten Text changiert. Und Penelope habe ich immer gedacht, ich bin natürlich wie alle anderen Kinder auch mit Schwabs Nacherzählungen, die klassischen Sagen der Griechen, aufgewachsen, wo ganz viel zensiert und war zum Glück, muss man vielleicht sagen, weil man versucht, das nochmal nachzulesen. Es sind so wahnsinnig brutale Texte. Aber ich fand immer Penelope, die Frau des Odysseus, Gott, wie langweilig ist das denn? Und es ist ganz toll. Also ich fand die gar nicht heldenhaft, heldinnenhaft. Und es ist wirklich ganz enorm, welchen Schatz Ulrike Dresner da sozusagen aufruft, also wie viel Material das überhaupt
formbewusst wiedergibt.
Genau, also ganz interessant, und sie ist ja auch eine große Sprachkünstlerin und eine Autorin, die das Erforschen der Sprache auch ernst nimmt, und das ist auch ein besonderes Buch und wird sicherlich auch, wie alle unsere Abende, aber natürlich ein besonderer Abend.
Ja, beim Erforschen der eigenen Sprache oder von Sprache geht es ja auch bei unserer Poetikdozentur, die dann mit Tijan Sila direkt im 1.6. Seine Poetikdozentur gewissermaßen zum Abschluss bringt mit einem Werbgespräch, das dann Laura Beck moderieren wird, wie die letzten auch. Und das macht sie immer, finde ich, sehr reflektiert, sehr, sehr gut vorbereitet, im Werk sehr drin, kann man das einfach mal so sagen. Genau, und dort wird
sie hat sich ja an der Uni beschäftigt damit, weil Laura und genau wie Saskia ja beide auch beteiligt sind an der Poetikdozentur zusammen mit Matthias Lorenz, und die haben ja die Blog-Seminare dazu gemacht, und deswegen hat man da auch noch so einen, in diesen Moderationen noch einen speziellen Hintergrund, wo man sozusagen das als Surplus mitnimmt.
Genau, Studierende haben da auch freien Eintritt, also kommt auf jeden Fall vorbei.
Und das ist auch sehr schön, dass es diese Poetikdozentur gibt. Also das ist ja auch eine Besonderheit in der deutschsprachigen Literaturlandschaft.
Ja, wo du dich gerade netterweise wieder zu Wort meldest. Wir haben ja auch in apropos Sprachkunst, wir haben ja Ulrike Almuth-Sandig auch nochmal wieder zu Gast. Eine Autorin, die ja auch als Lyrikerin sehr hervorgetreten ist, aber jetzt eben wieder mit einem Prosawerk bei uns ist. Und das moderierst auch du, Henrik.
Richtig, am 11. Mai sprechen wir über ihren neuen Roman Im Orkan. Und auch das ist ein Abend, auf den ich mich sehr freue. Du hast es bereits erwähnt, Ulrike Almuth-Sandig ist auf ganz vielen Bereichen sprachlicher Kunstfertigkeit unterwegs.
Was ihr ja auch gemeinsam habt, auch wenn in verschiedener Weise und Ausführung, dass sie auch stark vom Performen kommt.
Ja.
Also da hat sie auch mit der Lyrik viel gemacht und auch früh schon, so nehme ich es wahr, ich bin ja schon eine Weile dabei, diese so mit Form gebrochen, also das dann entsprechend präsentiert.
Das ist ich glaube, das wird ein sehr interessantes
akustisch
Gespräch.
Akustisch auch interessant.
Ja. Ich bin sehr gespannt und im Roman selbst, das ist ein Roman, der in einer ukrainischen Küstenstadt spielt, die plötzlich von Stürmen heimgesucht wird und Dünen wehen über die Promenade. Es gibt so künstlich wirkende Wirbelstürme, die schneisen, reißen und das ist einerseits ein Naturphänomen, aber es ist andererseits auch eine existenzielle Bedrohung und man fragt sich, okay, wo kommen die Stürme her? Hat das was mit Russland zu tun? Und in diesem Chaos bewegen sich dann ihre Figuren, allen voran Maxim, der Karriere macht als Dealer von synthetischen Drogen und ein bewegtes Leben hat, insbesondere mit seinem Großvater, seiner Mutter. Und wir sind sehr gespannt, was Ulrike Almuth-Sandig aufgespannt hat in diesem Windspiel. Und ich freue mich sehr auf die Lektüre einerseits und ich freue mich vor allem aber auch sehr auf den Abend am 11.05.
Ja. Ich habe jetzt einen ganz fiesen Übergang, der mir eingefallen ist. Richtig, also er geht eigentlich gar nicht mehr rein, trotzdem apropos bewegtes Leben.
Ja, oha.
Wir haben Lutz van Dijk zu Gast. Lutz van Dijk wird 70 Jahre alt und aus Anlass dieses Ereignisses, möchte ich sagen, haben wir zusammen mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis, weil er sehr stark Kinder- und Jugendbuch macht, ihn einmal hier auch in unser Abendprogramm eingeladen. Er ist jemand, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes welterfahren ist. Der Abend heißt auch die weite Welt von New York oder New York bis Kapstadt. Er ist einer derjenigen, der sich auch sehr früh für queere Literatur, für queere Themen engagiert hat, auch selber davon betroffen ist, die Lebenserfahrung machen musste, auch bittere Erfahrungen, weil er zu der Generation gehört. Man kann sich erinnern, wo Homosexualität noch in den Bereich des Kriminellen gerückt wurde und was es ihn gekostet hat, sich eben sich als Person zu behaupten und als Autor zu behaupten. Und ich freue mich also sehr, dass wir das zusammen mit dem Friedrich Bödecker-Kreis machen können, mit Julia Kronberg, die ja die Leseförderung machen, und Lutz van Dijk ist da also ein etablierter Autor, der schon lange auch für Kinder und Jugendliche schreibt, aber auch für Erwachsene, und Frank Schäfer wird es moderieren.
Ja, der Friedrich-Bödecker-Kreis ist ja ein Nachbar von uns, genauso wie der Kunstverein, mit dem wir eine Veranstaltung gemeinsam Anfang Juni umsetzen wollen. Und zwar haben wir David Bröderbauer eingeladen, Acker, Baulücke, Deponie, ein Brachenatlas, den wird er bei uns vorstellen. Die Brache hat ja irgendwie ein Nischendasein geführt und hat so ein bisschen so, wie sagt man, so einen unbedeutenden Raum, stellt es einen unbedeutenden Raum da oder ähnliches. Wobei ich mich mit Brachen immer mal wieder beschäftigt habe und das eigentlich eher als spannende Räume gesehen habe, auch für Literatur oder eben auch für so einen Band, den er dort geschrieben hat. Und wir verknüpfen das Ganze mit der Ausstellung, Katrin.
Ja, man kann sich jetzt fragen, wie kommen die da drauf, weil die Ausstellung des Kunstvereins eins heißt Under the Milky Way und da geht es, jetzt schweres Wort, sozusagen um Postvandalismus in der bildenden Kunst. Also das heißt, die, mal grob gesagt, Christoph Platz-Gallus würde jetzt vielleicht leise schreien, aber als Laien gesagt, es geht darum, dass die ursprüngliche Subkultur des Sprayens, des Taggens und so weiter ja inzwischen auch den Weg in die Museen gegangen ist und das Problem sozusagen, was man stellt, wenn Subkultur dann plötzlich von der Kultur über, ja, dazu wird, ist einerseits, dass die Künstlerinnen und Künstler dieser Sparte natürlich Aufmerksamkeit kriegen, aber andererseits in gewisser Weise dann auch vereinnahmt werden. Und in dieser Ausstellung geht es viel um diese Bereiche. Also wie gestalten wir Umwelt? Was ist Gestaltungswille? Was ist auch einfach, also man kann das ja auch einfach nur nervig finden oder so. Und deswegen haben wir gedacht, weil es den Postvandalismus in der Literatur nicht gibt. Also ich habe lange überlegt, wir haben lange miteinander diskutiert, aber gedacht, vielleicht liegt es daran, dass die wieder dein Thema quasi, Henrik, weil es die Literatur akademischer Prägung noch gar nicht so lange gibt, zumindest in Deutschland, dass man vielleicht auch und andere Wege hat, zum Schreiben zu kommen, vielleicht nicht so sehr rebelliert gegen eine akademische Haltung.
Ich finde, ein bisschen Postvandalismus könnte die Literatur auch vertragen.
Und deswegen haben wir sozusagen diese kleine Rolle rückwärts gemacht und uns fiel auf, dass es kommt auch in den Naturkunden, ein Band ist das von den David Bröderbauer und der hat eben gesagt, er hat immer nach dem Ursprung gesucht, er hat immer nach der ursprünglichen Natur in unserer Welt gesucht, bis er gemerkt hat, das, was zufällig entsteht nebenbei, nämlich diese Brachen, was auch passiert, wenn Menschen was geprägt haben, wie das dann zum Eigenleben kommt, dass das geworden ist, was ihn ja so wahnsinnig interessiert und dass er aufgehört hat, nach dem zu suchen, was er als ursprünglich gedacht hat, finden zu müssen, als quasi paradiesischen Zustand und wie er jetzt so viel Interessantes aus der überformten und wieder nachgelassenen Umwelt gefunden hat. Und deswegen passt es ganz gut in dieses Under the Milky Way. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber Christoph Platzkalus wird auch dabei sein und wird so Aspekte dieser Ästhetik damit reinbringen im Gespräch. Der ist ja auch immer sehr eloquent und unterhaltsam und ich sitze dabei und binde das Ganze ein bisschen zusammen. Also auch, ja, wir haben das Wort spannend jetzt schon oft benutzt, aber ich möchte doch sagen, dass gerade diese spartenübergreifende vom quasi Sachbuch und Literatur und bildende Kunst sicherlich einen speziellen Touch an diesem Abend geben wird.
Und mit dem Ticket zur Lesung kann man natürlich auch die Ausstellung über den Kunstverein anschauen.
Genau, das haben wir so vereinbart. Also wer zur Lesung kommt, dem empfehlen wir natürlich auch vorher, die Ausstellung anzuschauen. Also das Ticket gilt einmalig, aber man kann auch an einem anderen Tag gehen, muss das dann vorweisen, aber dann auch da abgeben. Ja, jetzt kommen wir noch zu den Traditionals. Ne? Wir haben so viel, dass ich wirklich wir haben ja noch was, auch was Spezielles, eine Kooperation mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. Und die sind auf uns zugekommen, die machen finnisch-nordische Wochen und haben auch Literatur dabei. Und wir laden gemeinsam Bernd Gieseking ein. An einem Sonntag um 16 Uhr ist das, nämlich am 10.05. Und Bernd Gieseking, Finne dein Glück heißt das Buch. Wir haben schon drauf geschaut, also hier ist es, glaube ich, die Ankündigung mit den meisten Alliterationen, ne? Wie war das nochmal? Das alles mixt der Finnland-Flüsterer furios zu einer Feierstunde des Erzählkabaretts. Und es gibt auch ein bisschen Kaffee, also ganz nordisch Kaffee und Zimtschnecken. Wir haben ja einen Fachmann hier sitzen.
Ein Fachfinnen.
Wir haben nämlich gar nicht davon gesprochen, dass du ja auch noch Ungarisch und Finnisch und ich weiß nicht, was noch alles sprichst und kannst quasi von Haus aus, Henrik. Yes, also wie heißt die Kanelbulle, die der IKEA-Kunde kennt auf Finnisch?
Korvapusti, das sind Zimtschnecken auf Finnisch. Ja. Und das allgemeine Gebäck, also man könnte es auch Bulla nennen, das ist so die... Im Endeffekt.
Das, was wir hier so Stück nennen.
Genau. Ich bin gespannt.
Genau, also das ist nochmal eine kleine Extra-Kooperation mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. Und da möchten wir natürlich auch darauf hinweisen, dass die noch mehr Programm bieten. Das ist ja nur ein Teil von diesen nordischen Wochen. Mhm. ja, wo wir schon so von Kaffee trinken und Zimtschnecken sprechen, kommen wir natürlich ganz schnell auch auf Guinness trinken und Sandwiches, Gorgonzola Sandwiches. Wir haben ja sonst nicht viel Verköstigung, aber in dem Fall schon. Die Menschen, die schon öfter mal da sind, wissen, wovon wir reden, nämlich natürlich vom Bloomsday. Also diesmal schaffen, haben wir es wieder geschafft. Direkt am 16.06. findet er statt bei uns wieder mit Heiko Postma und Robert Patterson. Wir haben tatsächlich den Ulysses fast durch, aber werden nicht müde, noch Themen zu finden. Und diesmal ist es also ganz, klingt ganz nach ganz furchtbar viel Trinken. Man wird aber nicht dazu gezwungen, weil der Titel ist Geduldsspiel Dublin durchqueren, ohne an einer Kneipe vorbeizukommen. Also wir folgen hier Mr. Bloom wieder von James Joyce. Ulysses durch Dublin und Heiko Postma hat diesmal eine Tour zusammengestellt, wo natürlich in Wahrheit dann doch ganz viele Kneipen vorkommen. Und das ist ja auch das, was die Leute in Dublin selber an diesem Bloomsday immer machen, dass sie von Kneipe zu Kneipe ziehen, so wie sie in dem Buch vorkommen. Wir können hier einfach gemütlich sitzen bleiben und uns auch den tollen Gesang und die Lieder von Robert dazu wieder anhören. Und es ist aber noch nicht ganz der Saisonabschluss. Das ist ja sonst immer unser Rauschmeister, aber wir sind diesmal dann noch zwei Tage später mit unserem Büchermagazin Anschnitt da. Da diskutiere ich wieder zusammen mit Volker Petri und Jan Ehlert Bücher der Saison und wir geben auch Empfehlungen für die Sommerlektüre und wir haben auch wieder einen Gast und ich freue mich wirklich sehr. Wir haben es schon öfter versucht und jetzt klappt es endlich, dass Tilman Lahme kommen wird und mit uns diskutieren über Gegenwartsliteratur, über die Bücher, die wir zusammen auswählen. Die Bücher stehen noch nicht fest, ich kann darüber noch nichts sagen, also das heißt dann wieder auch schneller lesen. Auf jeden Fall ist das eine Runde, die sicherlich einiges auch an unterschiedlichen Sichten und Haltungen zu Literatur bringen wird und wird sicherlich unterhaltsam.
Wer also immer noch nicht weiß, nach den ganzen Monaten, was er lesen soll, kommt auf jeden Fall da vorbei am 18.06. um 19 Uhr. Aber viel wichtiger noch, was im April stattfindet, und zwar unser Abschluss der 34. Literatur Nord mit der Preisverleihung. Und das wird diesmal Annett Gröschner in Empfang nehmen. Für dieses Werk, aber für ihr insgesamt bisheriges literarisches Werk, insbesondere eben für ihren Roman Schwebende Lasten, mit dem sie jetzt unterwegs war, durch die vielen Städte im Norden. Und am Donnerstag, den 16. April, nimmt sie diesen Preis an mit einer öffentlichen Preisverleihung. Jeder kann mit dabei sein. Allerdings meldet euch bitte an. Hier ist der Link im Programmheft zu finden, auch auf der Homepage. Darüber bitte einmal anmelden, dann habt ihr einen Platz garantiert. Und die Laudatio hält die Buchhändlerin und Journalistin Katrin Martin. Genau, 16.04.
Sind wir wirklich einmal durch und haben alles kurz vorgestellt. Ich habe gerade gedacht, Henrik, es ist natürlich unmöglich, weil es unvorbereitet, aber man kennt das doch von der Sendung mit der Maus, dass dann immer in einer Sprache, und das war Griechisch, das war Finnisch. Wir könnten doch jetzt mal die Zuhörenden verabschieden in mehreren Sprachen. Könntest du nicht irgendwie auf Finnisch Tschüss sagen?
Und ich sag mal auf Ungarisch Tschüss.
Ja, oder auf Ungarisch.
Ja, Finnisch schon, genau. Ja.
Finnisch hatten wir ja schon, ne?
Mhm. Ja, wie so ein Latascher. Bist du ein toller Schreiber bei einer Sache hat man.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ungarisch.
Genau. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann hier im Literaturhaus sehen. Und wir werden dann zur Sommerpause sicherlich auch noch einen Podcast machen mit Tipps für die Sommerferien, wie immer. Bis dahin.
Tschüss.
Vielen Dank.